Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch so zahlreich hier zu sehen heute. Ihr könnt eure Bibeln gleich zum zweiten Petrusbrief ausschlagen. Wir machen in dieser Reihe weiter. Und ich möchte euch an etwas erinnern, oder vielleicht ist es für die einen oder anderen auch etwas neu. Und zwar ist es die Pilgerreise. Wer kennt die Pilgerreise? Von John Bunyan, dieses Buch. Ja, noch erstaunlich nicht so viele. Es ist ein wirklich sehr interessantes und sehr lehrreiches Buch, die Pilgerreise. Darin wird die Geschichte von der Errettung des Menschen in einer Form von Geschichte, in einer Allegorie weitergegeben, was Bilder und Aussagen aus der Bibel verwendet, um eben diese Geschichte weiterzutreiben. Die Hauptfigur in diesem Buch heißt Christian und es geht um seine Errettung, wie er von dem Weg am Anfang nicht gläubig zu sein, bis hin zu dem Punkt kommen, dass er wirklich am Ende bei Gott selber ist. John Bunyan hat dieses Buch geschrieben in den 12 Jahren, in denen er im Gefängnis war. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen über seine Biografie kennt, aber er wurde 12 Jahre lang eingesperrt. Der Grund war, er hat gepredigt. Und er hat Gottes Wort gepredigt, nicht auf die Art und Weise, wie der Staat es wollte, sondern er hat es einfach gepredigt. Und es war für ihn sehr einfach gewesen oder wäre sehr einfach gewesen, aus dem Gefängnis rauszukommen. Der Deal war, er muss einfach nur nicht mehr predigen. Er muss das unterschreiben, dass er nicht wieder Gottes Wort predigt und dann kann er herausgehen. Er hatte viele Kinder, auch eines davon blind, und seine Familie kam jeden Tag ihn zu Besuch. Und jeden Tag war diese Versuchung da, dieses zu unterschreiben, um zu seiner Familie zu gehen. Aber für 12 Jahre lang hat er das durchgehalten und am Ende wurde er von einem anderen entlassen. Er ist nicht schwach geworden. Auf jeden Fall kennt er diese Art von Versuchung, im Glauben seicht zu werden oder den Glauben zu verlassen. Und das findet sich auch in der Geschichte immer wieder, in der Geschichte von Christian. Diese Versuchung, dann einzuschlafen oder sich abzuwenden, diese Versuchung, die gibt es nicht nur für den Christian in dieser Geschichte, sondern die gibt es für mich und für dich und für jeden anderen Menschen in dieser Welt auch. Es gibt diese Versuchung für die Menschen, die Gott nicht kennen. Das ist einer von den Ideen und von der Hauptarbeit des Teufels und seiner ganzen Armee von Dämonen ist es, um die Menschen von Gott wegzuhalten. Und wie tut er das? Er tut das nicht, indem er durch die Gegend rennt mit einem Dreizack und an einem Pferdehuf und rot angemalt. Er läuft durch die Gegend als ein Engel des Lichts, verkleidet sich als ein Engel des Lichts und seine ganzen Schergen auch und sie verbreiten falsche Wahrheiten. Ja, es gibt so etwas wie falsche Wahrheiten. Das sind Dinge, die fast wahr sind, aber doch nicht ganz. Das ist einer seiner großen Aufgaben. Das, was wir in letzter Zeit in diesem Brief auch schon gehört haben. Und da ist die Versuchung eben für die Menschen, die nicht glauben, Dinge an die Hand zu bekommen, die ihnen ihren Unglauben rechtfertigen. Die sagen, es ist in Ordnung, das ist totaler Blödsinn, was da in der Bibel steht, das musst du nicht glauben. Diese Versuchung gibt es für Ungläubige. Diese Versuchung gibt es aber auch für Gläubige, und das haben wir besonders hier in diesem Brief gesehen. Das ist auch einer der großen Aufgaben des Widersachers. Er möchte, dass Gläubige ihren Weg verlassen, auf dem sie sind. Wenn ihr die Pilgerreise mal gelesen habt oder vielleicht noch liest, jetzt nach heute, werdet ihr das auch sehen. Das ist auch ein großer Teil des Kampfes dieser Figur in diesem Buch, den Versuchungen standzuhalten, vom richtigen Weg abzukommen und sich abbringen zu lassen. Und zeitweise sehen wir in diesem Buch auch, gelingt es sogar dem Widersacher, den Christian, auf den falschen Weg zu bringen, indem man ihm einfach falsche Ideen in den Kopf legt. Und diesen Kampf, den gibt es auch für dich und für mich. Jeden Tag. Wir werden bombardiert, jeden Tag, von allen möglichen Ideen um uns herum, die uns entweder in die eine oder in die andere Richtung weisen wollen. Und das Ziel hinter all diesem Bombardement und hinter dieser Versuchung ist es eben, uns von dem festgelegten Ziel abzubringen, zu dem Gott uns eigentlich haben möchte. Und das ist seine himmlische Stadt, die Ewigkeit. Und das ist auch, was wir in dem Buch sehen. Das Buch endet mit Christian, der es letztlich schafft, wirklich da anzukommen. Weil das ist, was Gott uns verheißen hat. Das ist, wo unsere ganze Hoffnung liegt, ist dort, und nicht hier. Und dieser Kampf, der tobt auch in den Gläubigen, zu denen Petrus hier schreibt. Wir haben das in den letzten Predigten schon gehört, besonders aus den beiden, aus Kapitel 2, wo der Apostel diese Empfänger versucht, daran zu erinnern, was sie haben in Gottes Wort, weil sie einen Kampf haben werden, auf den sie vorbereitet sein müssen. Sie müssen wissen, wer es ist, der zu ihnen kommt, wie die aussehen und was sie sagen werden. Und er möchte, dass sie vorbereitet sind, damit sie eben diesen richtigen Weg nicht verlassen werden. Und nun kommen wir zum Ende in diesem wunderbaren, kurzen Brief, zu der vorletzten Botschaft aus Kapitel 3. Und lasst uns mal diese ersten Verse aus Kapitel 3 zusammenlesen. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter eingeschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser Bestand hat durch Gottes Wort und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und ihre Werke darauf verbrennen. Soweit unser Text für heute. Petrus gibt uns hier in diesem Text drei notwendige Erinnerungen in einer vergangenen Welt oder in einer Welt, die vergeht, in der wir sind, damit wir nicht von Lügen abgelenkt werden und den rettenden Weg verlassen. Diese drei notwendigen Erinnerungen sind absolut überlebensnotwendig. Und die erste, die wir heute anschauen werden, heißt, dass wir aufwachen sollen und auf Gottes Wort vertrauen sollen. Wach auf und nimm Gottes Wort ernst. Das sehen wir in den ersten zwei Versen. Die zweite Erinnerung, die wir uns anschauen werden, ist, erkenne die Spötter und ihre falsche Botschaft. Und der dritte Punkt, den wir uns anschauen werden, die dritte Erinnerung ist, dass das Ende wirklich kommen wird und dass es wirklich nahe ist. Das sind drei notwendige Erinnerungen, die Petrus seinen Empfängern noch gibt, damit sie diesen Weg, den Gott für sie hat, nicht verlassen werden. Sie sollen aufwachen und Gottes Wort ernst nehmen. Sie sollen Spötter erkennen und ihre falsche Botschaft. Und sie sollen sich daran erinnern, dass das Ende wirklich nahe ist. Lass uns mit unserer ersten Erinnerung beginnen. Wach auf und nimm Gottes Wort ernst. Petrus erinnerte seine Empfänger schon in den ersten Kapiteln daran, dass Gottes Wort wirklich irrtumslos ist und sicher. Und dass es vor allem eines ist, es ist Wahrheit und es ist die einzige Wahrheit. Und er macht es an dem Beispiel fest, wie er, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung alles das wirklich erfahren können, was sie im Alten Testament gelesen hatten über das Kommen von Jesus Christus. Gott gab ihnen damals auf dem Berg der Verklärung eine Art von Vorschau, wie es aussehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und all das führte zu einer noch festeren Überzeugung, dass die Schrift wirklich absolut Wahrheit ist. Hört kurz zu oder schaut euch an in Kapitel 1, Vers 19. Da schreibt Petrus, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einen dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das Festhalten an Gottes Wort, Das Festhalten an seinem Wort als wirklich Wahrheit bringt Erkenntnis mit sich. Das lesen wir in den ersten 8 Versen von Kapitel 1 4-mal. Und diese Erkenntnis ist die Grundlage für etwas ganz Wichtiges für uns alle, nämlich einen gottesfürchtigen Wandel führen zu können. Wir brauchen Erkenntnis, die aus Gottes Wort herauskommt. Wir müssen überzeugt sein zuerst, dass Gottes Wort wirklich die absolute und einzige Wahrheit ist. Aber es ist nicht nur das. Die Erkenntnis von Gottes Wort ist auch ein Filter gegen jegliche Art von Lüge, die uns versucht, von diesem Weg abzubringen. Und diese Lügen kommen durch eben falsche Propheten oder Irrlehrer, wie wir sie hier in Kapitel 2 schon gesehen haben. Wir sollen klar sehen können und unsere Augen auf dieses Ziel ausrichten, wie Christian in der Pilgerreise, der ständig auf diese Stadt hinzuwandert. So sollen auch wir unsere Augen nicht ablenken lassen und auf dem richtigen Weg halten. Das ist das Ziel. Schaut euch Vers 1 nochmal an, den wir gerade gelesen haben aus Kapitel 3. Petrus gibt uns hier in diesem Abschnitt eine Art Zusammenfassung von den beiden Kapiteln, die vorher liefen, und erklärt uns daran, wieso er den Brief geschrieben hat. Das ist in Vers 1. Schaut euch das an. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe. Und hier kommt der Grund, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Das ist der ganze Grund, weshalb er den Brief schreibt. Das ist das Ziel. Und wir hatten das schon in der vorherigen Botschaft, oder vielleicht war es sogar die erste Botschaft über den zweiten Petrusbrief. Da hatten wir schon gehört, dass eben Petrus mit diesem Brief die Gläubigen dazu aufwecken möchte, richtig zu denken. Richtig zu denken. Weil Gefühle und Erfahrungen, die können alles Mögliche Falsche erklären, aber das Denken aus Gottes Wort heraus, das ist, was den richtigen Weg und den geraden Weg ausmacht. Und er möchte, dass sie das auch wirklich tun und danach folgen. Na, an was sollen sie sich denn erinnern? Und an was sollen wir uns denn erinnern? Schaut euch Vers 2 an. Dort schreibt er es ziemlich deutlich. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorhergesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Er sagt im Endeffekt, ihr Menschen, ihr müsst an die Worte der heiligen Propheten, das ist das Alte Testament, und ihr müsst an die Worte der Apostel, das ist das Neue Testament, ihr müsst euch daran erinnern. Beides davon. Es ist unglaublich wichtig. Ihr müsst es nicht nur einmal tun, ihr müsst es immer wieder und wieder tun. Und wozu? Das sehen wir, das erwünschte Resultat kommt in Kapitel 1 auch schon vor, nämlich gottesfürchtiges Leben. Es kommt in Kapitel 2 vor, dass wir eine Unterscheidungsfähigkeit haben zwischen falsch und richtig. Und es ist drittens auch, gibt uns einen Blick, einen klaren Blick auf die Zukunft. Und Petrus schreibt nun, schaut euch Vers 1 nochmal an, Petrus schreibt seinen Empfängern hier, dass sie aufwecken sollen, dass sie aufwachen sollen. Und er geht nämlich davon aus, dass sie das, was er ihnen nun sagen wird, schon einmal gehört haben, aber wahrscheinlich wieder vergessen haben. Und ich glaube, wir kennen das. Ich glaube, wir haben da gute Erfahrungen damit, nicht wahr? Wie lange glaubt ihr, dauert es, bis ihr heute die Botschaft, die ihr heute hört, wieder vergessen habt? Zum Großteil. Tage? Stunden? Ich glaube, uns geht das allen ähnlich, ja? Gehen wir raus hier aus der Tür und dann stolpern wir über die Gedankenschwelle dieser Gemeinde und dann haben wir die Hälfte oder drei Viertel von dem, was wir hier gehört haben, schon wieder verloren. Irgendwo. Und wir müssen uns wieder daran erinnern. Erinnerung ist absolut notwendig. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, woher denn eigentlich diese Vergesslichkeit kommt? Ist auch interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Wieso vergessen wir so schnell die Dinge, die wir hier in der Gemeinde hören? Ich gehe mal davon aus, dass es bei euch allen kein intellektuelles Problem ist und dass ihr auch nicht irgendwelche degenerativen Krankheiten habt, so wie Alzheimer. Aber dennoch vergessen wir schnell. Und wieso tun wir das? Ich schlage euch mal ein paar Dinge vor, ein paar Möglichkeiten, und ihr könnt euch sicherlich noch ein paar andere ausdenken. Damit ihr etwas habt, wo ihr ansetzen könnt, euch daran, wir wollen alle daran arbeiten. Wir wollen das, was wir hier hören, das, was wir von Gottes Wort erkennen, wollen wir wirklich behalten und nicht nur jeden Sonntag für Sonntag hier drin sitzen, diese Dreiviertelstunde oder Stunde über uns ergehen lassen und dann die Snacks genießen. Wenn das dein Ziel ist hier, dann hast du ein falsches Ziel. Wir kommen hier zusammen als Gemeinschaft, um Gemeinschaft zu haben. Aber wir kommen hier zusammen als Gemeinschaft, um auf Gottes Wort zu hören. Wieso vergessen wir es so schnell? Hier sind ein paar Ideen. Wir vergessen es schnell und schlafen schnell geistlich ein, wenn wir erstens vielleicht die Tragweite der Worte, die wir hören, nicht verstehen. Es ist irgendwie nicht relevant für uns. Ich fühle mich nicht angesprochen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere wäre, dass wir den Segen Gottes mehr lieben als den Geber. Was meine ich damit? Das heißt, wir sind satt geworden. Wir freuen uns nicht mehr wirklich auf Gott und von ihm zu hören. Wir freuen uns auf alles andere. Wir freuen uns auf die Gemeinschaft, wir freuen uns auf Essen, wir freuen uns auf den Tag danach, wir freuen uns auf die Ruhe, die wir haben. Wir freuen uns auf den Reichtum und Wohlstand, der uns ja bald genommen wird, auf die Hobbys, auf Studien, auf Selbstverwirklichung, auf Besitz. Das ist alles, wo wir große Freude dran haben. Aber an Gott selber und seinem Wort ist keine große Freude. Das mag ein Grund sein, weshalb wir schnell vergessen. Ein weiterer Grund mag vielleicht sein, dass du enttäuscht wurdest. Dass du Erwartungen an dein Leben hattest, was Gott mit dir und deinem Leben alles anstellen mag und kann. Aber es ist genau das Gegenteil vielleicht davon geworden. Und im Geheimen gibst du ihm die Schuld daran, dass dein Leben so gelaufen ist. Das mag ein Grund sein. Ein weiterer Grund mag sein, dass du von Sorgen und Ängsten erdrückt wirst. Das ist wie ein Lärm, der um dich herum ist. Diese Sorgen und Ängste, all diese Ideen, all diese Gedanken, all das, was um dich herum passiert. Wir haben kein Gas mehr, wir haben kein Essen mehr, es wird der dritte Weltkrieg kommen. Dieses passiert und das nächste passiert und du kannst gar nicht mehr richtig auf Gottes Wort hören. Du lässt dich davon erdrücken. Vielleicht mag das ein Grund dafür sein, dass du so vergesslich wirst, was mit Gottes Wort zu tun hat. Und dabei vergisst du die Hoffnung, die dir eigentlich Leben gibt. Wahrscheinlich kannst du diese Liste noch auffüllen. Petrus sagt jetzt nun nicht, was das Problem dieser Empfänger war. Wir können uns vorstellen, dass diese Menschen unter Verfolgung, wahrscheinlich waren sie durch Sorgen und Ängste auch getrieben, so wie wir es auch oft sind. Der Punkt hier ist aber der, egal was es ist, was dich dazu bringt, Gottes Wort zu vergessen, du musst aufwachen. Du musst aufwachen. Du musst von deinem Schlaf erwachen. Du musst dieses Vergessen beiseite legen und dich daran erinnern, was er in seinem Alten Testament und in dem Neuen Testament gesagt hat. Du musst die Dringlichkeit von der Wahrheit, die wir hier lesen, erkennen und dich immer wieder daran erinnern. Und am besten fängst du heute damit an. Heute. Nicht irgendwann, sondern jetzt gleich. Leg deine Schläfrigkeit ab. Leg die Vergessenheit ab. Leg das ab, die Sorgen und die Ablenkung und alles, was sich davon ablenkt, um hier zuzuhören, um auf Gottes Wort zuzuhören. Nicht, weil ich hier stehe und ich das euch sage, sondern weil Petrus das hier zu seinen Empfängern sagt. Wir sollen aufwachen und Gottes Wort hören und kennen. Er gibt hier nun im Folgenden seinen Empfängern und somit auch uns zwei besondere Aufträge, die miteinander zusammenhängen. Schaut euch mal Vers 3 an, den ersten Teil. Dabei, schreibt er ihnen, sollt ihr vor allem das erkennen. Also vor all den Sachen, die gesagt worden sind, das ist, was nun wichtig ist zu erkennen. Und was ist es denn? Diese zwei Dinge, die wir erkennen sollen, sind erstens, dass Spötter kommen und wir sollen die Spötter und ihre irre Botschaft erkennen. Das hatten wir in Kapitel 2 schon, das werden wir hier in Kürze nochmal zusammenfassen. Und die zweite Sache ist, dass wir erkennen sollen, dass mit ganz hundertprozentiger Sicherheit das Ende nahe ist und damit auch Gottes Gericht kommen wird. Das sind die zwei Sachen, die wir erkennen sollen. Lass uns also mit dem ersten beginnen, mit der ersten Erkenntnis. Erkenne die Spötter und ihre falsche Botschaft. Hier wiederholt Petrus das Thema aus dem Kapitel 2 nochmal so ein bisschen, aber er setzt hier einen ganz besonderen Fokus. Es ist nicht nur einfach Wiederholung um der Wiederholung willen, sondern es ist ein besonderer Fokus auf den inhaltlichen Fehler ihres Denkens. Es geht ihm ja darum, dass wir richtig denken und deswegen zeigt er uns nun, was ihr Denken falsch gemacht hat. Und hoffentlich lernen wir daraus. Schaut euch Vers 3 nochmal an. Zuerst geht er hier nochmal zusammenfassend auf ihren Wandel ein. Ja, wir wissen, dass ihr Fehler hauptsächlich in ihrem Wandel war. Sie hatten moralisch falsche Vorstellungen, sie wollten leben, wie sie wollten und haben sich deswegen eine Theologie ausgedacht. Schaut euch Vers 3 an. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln. Wir hatten davon gehört in der letzten Predigt. Ihre Moral ist vollkommen verdorben. Sie wandeln wie Tiere nach ihrem eigenen Instinkt. In Habsucht, von Lust getrieben. Alles dreht sich nur um sie. Es gibt keine Gegenwehr ihres Gewissens mehr. Es gibt keinen Kampf um Sünde. Sie leben einfach nur das aus, was ihnen gerade so in den Sinn kommt. Und in diesem besonderen Fall von den Irrlehrern in 2. Petrus geht es um sexuelle Zügellosigkeit. Aber wir wissen und haben auch letztens mal schon gehört, dass Habsucht viel weiter geht als das. Vielleicht mag der eine oder andere sitzen und sagen, ja, das betrifft mich ja nicht. Ja, ich habe ja das Problem nicht. Nein, Habsucht, mein Freund, Habsucht haben wir alle. Und damit kämpfen wir alle immer und jeden Tag. Es ist dieses grundlegende Prinzip, niemals genug bekommen zu können, immer mehr haben zu müssen, aber letztlich doch nicht wirklich glücklich zu werden davon. Das ist Habsucht und das kann dich treiben in allen Richtungen hin. Und das ist, was diese Irrlehrer ausgemacht haben. Also wenn du noch mehr davon hören möchtest, hör dir nochmal die Botschaft von letztem Mal an. Schau dir jetzt Vers 3 nochmal an. Wann werden denn diese Irrlehrer kommen? Wann wird denn das passieren, dass wir von diesen Ideen, die sie mitbringen, überschwemmt werden? Nun, Petrus schreibt zu seinen Empfängern hier in der Bibel vor 1954 Jahren. Schon lange her, nicht wahr? So ungefähr 63 bis 65 nach Christus hat er geschrieben. Das sind ungefähr 1950 und ein paar zerquetschte Jahre. Und er sagt, es wird am Ende der Tage passieren, wenn diese Irrlehrer kommen. Dann können wir jetzt sagen, puh, da haben wir mal Glück gehabt. Ende der Tage, das ist ja irgendwann mal. Nein, ist es nicht. Wenn ihr euch vielleicht an den ersten Petrusbrief erinnert, ich weiß, das ist sehr schwer, an den ersten Petrusbrief erinnert, den wir vorher gepredigt hatten, in Kapitel 4, Vers 7, hört mal kurz zu, schreibt Petrus über sein eigenes Leben. Er sagt, es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. Das ist, er hat in seinem eigenen Leben schon so gelebt, als ob das nämlich die letzten Tage sind. Und er wusste, das sind jetzt schon die letzten Tage. Die haben damals schon angebrochen. Die letzten Tage, von der der Bibel die Rede ist, hört mal zu, das sind die Tage vom ersten Kommen Jesu Christi bis hin zum zweiten Kommen. Das sind die letzten Tage. Das hat schon lange angefangen. Vor 2000 Jahren ungefähr. Also diese Irrlehrer, von denen hier redet, die waren schon zu seiner Zeit gegen und er musste diese Menschen auch schon ansprechen. Und die sind auch heute hier. Und die sind in unseren Köpfen, die sind in unseren Handys und in unseren Computern, die sind auf YouTube besonders gerne unterwegs, da tummeln sie sich wie Bakterien. Können aber auch sein, dass in unseren Gemeinden das schon ist. Und diese Irrlehrer haben eben einen verdrehten Wandel und haben sich dafür eigens eine eigene Theologie konstruiert, um für sich selber zu rechtfertigen, dass das, was sie ausleben, wirklich in Ordnung ist. Und das bringt uns zu Vers 4. Schaut euch den an. Und sagen, also sie leben nicht nur falsch, sondern sie sagen auch etwas Falsches. Wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Und wir hatten auch schon darüber gesprochen. Das war ihre Botschaft, mit dem sie ihr zügelloses Leben rechtfertigten. Und die Botschaft ist ganz clever, weil wenn Jesus nicht als Richter wiederkommt, wenn es keine letzte Abrechnung gibt, wenn es letztlich wirklich keinen Gesetzgeber gibt, der ständig unser Leben überwacht, dann kann ich tun und lassen, was ich möchte. Dann kann ich ein Christ sein und kann leben, wie ich will. Dann kann ich machen, was ich will. Dann muss ich auch gar kein Christ sein. Dann kann ich trotzdem machen, was ich will. Weil es gibt sowieso keine Abrechnung. Und genau das lebten diese Menschen aus, von denen Petrus hier redet. Nun, in den nächsten Versen geht nun Petrus auch auf die Problematik ihrer Überzeugung ein. Das ist nun wichtig für uns, oder besonders wichtig für uns. Schaut euch Vers 5 an. Dabei übersehen sie aber absichtlich. Also während sie diesen falschen Wandel haben und während sie diese falschen Ideen von sich geben, dabei übersehen sie etwas. Und Petrus erinnert uns nun daran, was sie übersehen, damit wir es nicht übersehen. Sie übersehen etwas und das Problem der Irrlehrer sehen wir gleich, dass sie zwei Lektionen nicht verstanden haben oder sagen wir es mal lieber so, sie haben es sehr wohl verstanden, sie haben es mit Absicht, wie Petrus hier schreibt, übersehen. Wir lesen den Rest von Vers 5. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser Bestand hat durch das Wort Gottes. Zuerst hätten sie etwas aus der Vergangenheit lernen müssen. Und das ist ein Muster, was Petrus hier schon oft in dem ganzen Brief immer wieder verwendet. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Er sagt, ihr müsst euch daran erinnern, dass was Gott in der Vergangenheit gemacht hat, wird er auch heute wieder tun. Denn Gott ändert sich niemals. Und dieses Muster geht auch hier weiter. Er sagt, das ist nämlich ihr Problem. Sie haben die Vergangenheit angeschaut, sie haben das gewusst, sie haben davon gehört, was Gott alles getan hat, aber sie haben es absichtlich ignoriert. Das ist ihr Problem. Sie haben ignoriert, dass Gott nicht mit sich spielen lässt. Weil hätten sie das verstanden, dass Gott in der Vergangenheit schon Sünden bestraft hat, wird er es noch heute tun. Petrus geht hier darauf ein, dass Gott durch die Macht seines Wortes alles gemacht hat, dass alles entstanden ist und dass alles in ihm Bestand hat. Und er nimmt hier dieses Bild von Wasser, was wir gerade gelesen haben, und er geht hier wohl wahrscheinlich auf den zweiten Schöpfungstag ein. Eine Nachricht oder eine Information, die seine Empfänger sehr gut kannten und ihr wahrscheinlich auch sehr gut kennt. Hört nochmal kurz zu, in 1. Mose 1, 6 bis 7. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter die Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und genau so geschah es. Also Gott hat alles gemacht. Gott hat die Erde gemacht, Gott hat den Himmel gemacht und alles dazwischen. Das ist die Aussage hier, auf die Petrus eingeht. Und nachdem nun der Mensch in die Sünde gefallen war, und die Nachkommen von Adam und Eva, den ersten Menschen, nachdem sie auch gesündigt hatten und in diesem sündhaften Zustand lebten, wurde alles immer schlimmer. Sie entfernten sich immer weiter von Gott. Und je weiter sie sich von Gott entfernten, umso radikal, böser und sündvoller wurde auch ihr Leben. Und dann lesen wir in 2. Petrus 3, Vers 6, schaut euch den Vers an. Und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die damalige Erde, das ist die Zeit zu der Zeit Noahs vor der Sintflut. Und auch darüber haben wir schon in Kapitel 2 einiges gehört. Hört euch das nochmal an. Die Welt, von der hier Petrus redet, die war vollkommen korrupt und war vollkommen moralisch zu fallen. Wieso? Weil sie sich von Gott entfernt hatten und von seinem Wort. 1. Mose 6, Vers 5, hört nochmal zu. Als aber der Herr sah, dass die Botschaft der Menschen sehr groß war, die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Und zu dieser Zeit, an diesem Punkt der Menschheit, richtete Gott die gesamte Menschheit. Es war ein allumfassendes, vollkommen vernichtendes Gericht. Hört mal zu, die Sintflut vernichtete alles auf der Erde und katapultierte in einem Nu, an einem Tag, Millionen, zig Millionen von Menschen in die ewige Hölle. Das war wie radikal Gottes Gericht ist. Und die Bibel ist über dieses Gericht genauso deutlich wie über Gottes Schöpfung selbst. Es ist kein Zweifel daran, das hat genauso stattgefunden. Aber die Irrlehrer oder jemand, der auf dem Weg eines Irrlehrers wandelt, der muss diese Information mit Absicht ignorieren. Weil wenn er daran glaubt, wenn er versteht, dass das wirklich passiert ist, muss ihm Angst und Bange um sein eigenes Leben werden. Und das ist, was sie taten. Aber sie taten nicht nur das. Sie haben nicht nur die Vergangenheit übersehen, sondern, das ist unser zweiter Aspekt, sie haben auch die Zukunft übersehen. Und zwar die prophetische Zukunft. Schaut euch Vers 7 an. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Die beiden Dinge haben was miteinander zu tun. Es ist immer noch, die Vergangenheit und die Zukunft haben die gleichen Objekte, Himmel und Erde. Und die Macht von Gottes Wort, alles ist das Gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass die Erde jetzt nicht mehr durch Wasser gerichtet wird, sondern, was haben wir gerade gelesen, durch Feuer. Ihr könnt euch noch daran erinnern, Gott hat versprochen, dass er die Erde niemals wieder durch Wasser vernichten wird. In 1. Mose 9, Vers 11.
und ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Das heißt aber noch lange nicht, dass es niemals mehr ein Gericht geben wird, das alles vernichten wird, sondern im ganzen Gegenteil. Petrus nimmt hier dieses Gericht von der Sintflut und zeigt und sagt, das ist ein Muster für die Dinge, wie die Dinge passieren werden, wenn Gott wiederkommt und nochmal richtet. Es wird nicht durch Wasser geschehen, sondern es wird aufgespart, die Erde ist aufgespart, um durch Feuer vernichtet zu werden. Und es wird durch dasselbe Wort geschehen, haben wir in Vers 7 gelesen. Das heißt, genauso sicher, genauso allumfassend und genauso vernichtend. Und wir können garantiert sein, dass es so sein wird. Aber nun, jemand, der sein eigenes Leben leben möchte, ohne moralische Rechenschaft, der einfach das machen möchte, was ihm gefällt, der muss eben beides ignorieren. Der muss ignorieren, dass es in der Vergangenheit schon ein Gericht gab, und er muss ignorieren, dass es diese prophetische Vorhersage über die Zukunft gibt. Und er muss im Endeffekt genau das sagen, was die Irrlehrer gesagt haben: Das wird schon nicht passieren. Und wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und von euch eine Unterschrift sammeln müsste für glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht, ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich von euch ja sagen. Aber lebst du das auch wirklich so? Oder ist es in deinem funktionalen Leben, dass du es wirklich eigentlich zur Seite legst und dich wirklich hier auf das Jetzt und hier konzentrierst und deine maximale Spaß und Vergnügen und Zufriedenheit hier in dieser Welt versuchst zu bekommen? Das war ihr großer Fehler. Die haben, diese Irrlehrer, die haben ihr Gewissen und ihre Erkenntnis absichtlich abgestumpft, um hier das beste Leben zu haben. Hört sich vielleicht irgendwie bekannt an, ja? Ja, wir leben in einer Gesellschaft, die uns das versucht, tagtäglich irgendwie klarzumachen, dass du jetzt das Beste aus deinem Leben machen musst. Und deswegen schaffen sie auch Gott ab. Weil wenn du Gott als Gesetzgeber hast, dann musst du ja Rechenschaft abgeben für das, was du tust. Wenn du weißt, dass Gott allwissend ist, dann kannst du nicht einfach so leben, wie du möchtest. Deswegen machen wir einfach Gott weg. Raus aus unserer Gesellschaft, raus aus den Gesetzen, raus aus allem, was wir denken. Und alles kann einfach so laufen, wie ich es möchte. Nun, mag es vielleicht auch einige geben, die vielleicht heute hier sitzen oder zuhören oder das nachhören werden, die bei sich denken, ach komm schon, das passiert doch nicht. Das ist doch nicht wirklich so. Wann ist Jesus gestorben? Vor 2000 Jahren? Und was hat sich getan seitdem? Ist irgendwas besser geworden? Hat Gott sich irgendwann mal eingegriffen in Leid? Ist doch alles das Gleiche geblieben. Wieso kommt Gott denn jetzt nicht runter und nimmt dieses ganze Leid und die ganze Ungerechtigkeit in dieser Welt weg? Das sind oft so Argumente, die du von Menschen hörst, mit denen du redest, die nicht im Glauben sind. Oder vielleicht denkst du im Geheimen, wieso kommt Gott nicht und macht mein Leben glücklicher? Ich verdiene es doch eigentlich. Das bringt uns dann zu einer letzten notwendigen Erinnerung. Und das ist, dass du verstehen musst, dass das Ende wirklich sicher ist und dass es nahe ist und dass es kommen wird. Wer so denkt wie diese Irrlehrer oder wie das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wer so argumentiert, ob Irrlehrer zu Petruszeiten oder moderner Mensch, der hat nicht nur die Vergangenheit absichtlich übersehen und nicht nur die Zukunft absichtlich übersehen, sondern hat vor allem ein ganz großes Problem. Er kennt Gott nicht. Er kennt Gott nicht. Und das war das Grundproblem von diesen Irrlehrern und das Grundproblem von ihrer Irrlehre. Auch wenn die Menschen alles das übersehen haben, so hat Petrus nun eine ganz spezielle Warnung und daraus erkennen wir, was das Problem war. Schaut euch Vers 8 an. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen. Ihr habt gehört, die Irrlehrer haben zwei Dinge übersehen. Die haben die Vergangenheit übersehen, die haben die Zukunft übersehen. Und Petrus sagt jetzt, okay, aber ihr sollt das eine nicht übersehen, Geliebte. Und was ist das? Vers 8. Dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Alles klar? Sehr einfach, ja? Petrus ist jetzt hier nicht plötzlich kryptisch geworden und hat sein Rätsel aufgegeben. Dieser Vers wird leider oft ein bisschen aus Kontext, außerhalb vom Kontext verwendet und nicht im Kontext gesehen. Und deswegen ist er so ein bisschen kryptisch für uns. Aber eigentlich ist das, was der Vers aussagt, sehr einfach zu verstehen. Nämlich, was Petrus hier sagt, und er bedient sich hier aus Psalm, einem Psalm, Psalm 90, Vers 4. Was dieses anscheinend kryptische, dass ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag ist, sagt nichts anderes aus, als dass Gott anders ist als wir. Und er deshalb Zeit auch vollkommen anders rechnet. Er ist nicht so wie wir und deswegen rechnet er auch vollkommen anders. Hört mal kurz aus Psalm 90 zu. Ich lese ein bisschen aus dem Kontext, weil Petrus geht davon aus, dass seine Empfänger diesen Psalm kannten. Psalm 90, Vers 2 bis 6. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag und der vergangen ist wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Mächtiger Psalm. Nach diesem Psalm ist Gott der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist wirklich vor allem gewesen und er ist vollkommen unabhängig von all dem, was danach gekommen ist. Ansonsten wäre er schon damals nicht in Existenz gewesen. Er ist in sich selbst genugsam. Er braucht nichts von dem, was er erschaffen hat. Er ist unwandelbar. Er ändert sich niemals. Er ist allmächtig. Er ist unbeschränkt und er ist vollkommen vollständig. Gott braucht dich und nicht mich. Er braucht weder dich noch mich. Er braucht unsere Anbetung nicht. Als ob das ihn irgendwie vervollständigen würde. Er ist vollständig. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er schuf die Naturgesetze. Er schuf die Elemente, die alles das, was wir hier haben, ausmacht. Er schuf die Prinzipien, die dahinter stecken, damit das alles funktioniert. Er schuf das gewaltige und komplexe Universum um uns herum, das so riesig ist, dass wir keinen Verstand haben, wie gewaltig es ist. Er schuf Tag und Nacht und er schuf selbst Zeit und hält sie auch immer noch in seiner mächtigen Hand. Gott ist kein Mensch. Der Mensch wurde von ihm erschaffen, in seinem Ebenbild. Aber Gott ist nicht mit ihm vergleichbar. Hört kurz zu, Jesaja 40, Vers 18. Dort schreibt der Prophet, wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm denn an die Seite stellen? Und dann geht er später weiter in den Versen und sagt, wisst ihr nicht? Kennt ihr nicht? Habt ihr nicht gehört? Was Gott sagt, geschieht. Und zwar sofort, weil sein Wort Macht hat. Wenn Gott jetzt sagt, zu meinem Leben fertig, dann ist es jetzt fertig. Und mit jedem anderen Leben von euch auch. Psalm 90 wurde übrigens interessanterweise von Mose geschrieben, mal nicht von David. Und das hat auch was, das sagt auch was aus, weil Mose kannte Gott wie kein Zweiter. Ihr kennt vielleicht die ganzen Ideen oder die ganzen Begegnungen von Gott mit Mose. Er hat wirklich Gott gesehen und erkannt wie niemand anders. Und seine Begründung dafür, dass Gott nun ewiglich ist und dass er allmächtig ist und dass er alles in seiner Hand hält, ist, tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag und der vergangene Tag wie eine Nachtwache. Psalm 90, Vers 4. Also Mose sagt hier im Endeffekt, dass Gottes Zeitrechnung eben anders läuft, weil er anders ist. Wir sind limitiert, Gott ist ohne Limit. Wir kennen nur Anfang und Ende. Er ist außerhalb davon. Wir sind von der Zeit abhängig, er ist vollkommen unabhängig, er hält sogar die Zeit in seiner eigenen Hand. Wir erleben Zeit, er ist außerhalb davon und innerhalb. Und weil das eben wahr ist, müssen wir deutlich verstehen, dass die 2000 Jahre, die vergangen sind, für Gott nichts sind. Das ist nichts, es ist nicht mal ein Augenblick. Also Gott zögert nicht hinaus. Alles passiert genau nach seinem Plan, zu seiner Zeit. Schaut euch nochmal Vers 9 an, den Anfang von Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten. Dann kannst du dich aber fragen, aber wieso dauert das trotzdem aus unserer Erfahrung heraus denn so lang? Nun, Petrus gibt uns auch eine deutliche Antwort hier in Vers 9. Und er sagt, dass Gott hier einen ganz speziellen Zweck erfüllt. Schaut euch Vers 9 nochmal an. Sondern er ist langmütig. Er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum zur Buße habe. Wisst ihr, ich habe mir diese Frage auch schon öfters gestellt. Manche von unseren Kindern stellen solche Fragen. Ich hatte schon eins von unseren Kindern, das so eine Frage gestellt hat, wo du über Adam und Eva und den Fall gesprochen hast und sie haben und dann die Frage kam, aber wenn Gott allmächtig ist und alles weiß von Anfang bis Ende, wieso hat er denn nicht damals schon alles aufgeräumt? Gute Frage. Die Antwort hat Petrus hier. Hätte er es machen können? Ja. Hat er es gemacht? Nein. Wieso? Weil er all den Menschen, die er geplant hatte und all die Menschen, die bis von da bis hier existieren, Raum zur Buße geben möchte, weil er nicht möchte, dass irgendjemand von euch zugrunde geht. Das ist sein Wille. Gott ist nicht der böse alte Mann, der irgendwo im Himmel sitzt und alle möglichen Menschen nur auf die Finger haut, weil er irgendwie ein zorniger Mensch ist oder ein zorniges Wesen ist. Nein, wir sitzen heute hier und haben noch kein Gericht erlebt, bis jetzt noch nicht, weil Gott eben genau das Gegenteil davon ist. Er ist barmherzig, er ist gütig, er möchte, dass Menschen zu ihm finden. Ihr seht, wir Menschen, wir stehen manchmal vor diesem Berg, wenn wir Gott als einen Berg vergleichen könnten und sagen, das ist, wir vergleichen ihn mit dem Mount Everest, dem größten Berg, den es auf der Welt gibt. Und in Jesaja 40, das ist ein sehr interessantes Kapitel, könnt ihr mal lesen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, werden wir mit Heuschrecken verglichen. Und wenn wir jetzt nun dieses Bild nehmen, stehen wir wie Heuschrecken vor diesem Mount Everest und wir denken, ihn erklommen zu haben und verstanden zu haben und über ihn zu richten. Das ist, was wir machen. Wir kennen Gott. Aber wir sind nichts im Vergleich mit ihm. Das ganze Buch Hiob dreht sich im Endeffekt eigentlich nur um diese eine Frage. Das ist, was Hiob lernen musste. Wir sind nichts. Und er ist so viel gewaltiger, als wir das nur denken können. Wir haben Gott nicht verstanden. Das ist unser Grundproblem. In 2. Mose 34 schreibt Mose über ihn: Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Vielleicht sind manche von euch heute hier, weil es Erntedank ist. Und vielleicht habt ihr eine Erntedankpredigt erwartet. Eine schöne, wollige, mollige Predigt über wie toll es doch ist, was alles um uns herum ist. Vielleicht. Für euch habe ich jetzt diesen Moment. Wir können wirklich dankbar sein, dass wir noch am Leben sind. Wir können dankbar sein, dass Gott noch nicht zurückgekommen ist. Dass er nicht gestern zurückgekommen ist und uns gerichtet hat nach dem, wie wir bis dahin gelebt haben. Halleluja, das ist doch toll. Vor allem, wenn du noch nicht im Glauben stehst, weil dann hast du nämlich heute nochmal die Möglichkeit, um wirklich zu ihm zu finden. Dafür kannst du dankbar sein heute. Nicht nur für das Brot und alles das, was wir hier sehen. Das ist grundlegend. Wenn dir etwas nicht einfällt, für was du dankbar sein kannst, dann erinnere dich an das. Aber für das besonders können wir dankbar sein, dass wir heute noch am Leben sind und heute hier sind und heute diese Botschaft hören können. Gott verspätet sich nämlich nicht. Es ist alles ganz genauso. Und weißt du was? Es ist auch kein Zufall, dass du heute hier bist. Es ist kein Zufall, dass du hier sitzt. Das ist genau für dich heute zu hören, um abzulehnen oder anzunehmen. Es wird nämlich bald das letzte Gericht kommen. Und dieses Gericht ist sicher und es ist nahe. Nur weil Gott langmütig ist, von dem wir gerade geredet haben, und weil er barmherzig ist, heißt noch lange nicht, dass das endliche Gericht, das letztendliche Gericht abgesagt ist. Schau ich Vers 10 an. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Wenn Petrus hier über den Tag des Herrn redet, dann meint er, schaut euch nochmal Vers 7 an, den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Er meint hier Gottes letztendliches Gericht, das von dem wir in Offenbarung 20 auch lesen. Hört dazu. Offenbarung 20, Vers 11 bis 12. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Gott wird kommen und Gott wird richten. Das ist der Tag des Herrn. Der ist nahe, der ist nicht mehr weit weg. Schaut jetzt nochmal Vers 10 an. Wann wird denn das geschehen? Kannst du dich darauf vorbereiten? Kannst du irgendwie dein Leben danach planen und sagen, na, ich mache erst noch das und ich mache mein Studium noch fertig und ich gehe noch morgen mache ich dies und das nächste noch und vielleicht tue ich dann Buße. Wann wird denn das geschehen? Wann wird gibt es ein Anzeichen davon? Nein, lies den Vers nochmal an. Wann wird das geschehen? Was steht hier in Vers 10? Wie ein Dieb in der Nacht. Wer von euch wurde schon mal ausgeraubt? Ja, habt ihr euch darauf vorbereiten können? Habt ihr etwas in der Post bekommen und sagen, morgen wird's geschehen? Nein. Wieso kommen denn Diebe gerade in der Nacht? Weil die Leute, die in dem Haus sind, schlafen und es nicht erwarten. Das ist das Bild, was Petrus hier verwendet und sagt, es wird geschehen, wenn du es nicht erwartest. Wie ein Dieb in der Nacht, ohne Vorwarnung. Und genauso wird das Ende kommen. Es kann heute sein, es kann morgen sein. Es kann Tage, Wochen, Monate dauern, wer weiß es, Stunden, Sekunden, Minuten. Aber sicher ist, es wird geschehen und es wird auch bald geschehen. Schau euch den Rest von Vers 10 an. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Es wird ein Tag kommen, an dem nicht nur eine Flut über die Menschheit einhergeht und die Erde vernichtet. Es wird ein Tag kommen, wo die Erde vernichtet wird und das Universum und alles, was das ausmacht. Das ist, was Petrus hier sagt. Und es wird kommen, wenn keiner eine Ahnung hat. Ihr könnt euch daran erinnern, die Sintflut von diesen Millionen von Menschen, die alle in die Hölle gegangen sind an dem damaligen Zeitpunkt. Wer von denen hatte gewusst, dass jetzt Gottes Gericht über die Erde kommt? Niemand. Die haben noch Noah ausgelacht, weil er gesagt hat, hier wird bald eine Flut kommen. Und die haben wahrscheinlich noch nicht mal wirklich Regen gesehen in der damaligen Zeit und die haben ihn ausgelacht. Und an demselben Tag sind sie vollkommen vernichtet worden. Und so sagt Petrus, genau so wird es auch sein. Menschen werden heiraten und sie werden, Jesus spricht davon in Matthäus 24, sie werden feiern, sie werden essen und sie werden trinken und auf einmal kommt das Verderben über sie. Und das ist dann zu spät, mein Freund. An dem Tag ist es zu spät. Alles wird nach dem Vers, was Petrus hier sagt, mit einem gewaltigen Krachen aufgelöst. Alle Elemente, alle chemischen Elemente, alle Atome, alles das, was das ausmacht, wird zerschmelzen. Es wird eine gigantische atomare Explosion sein, die das gesamte Universum aufrollt, wie wir es gerade in Offenbarung 20 gelesen haben. Mit einem Krach, mit einem Schlag wird dieser Tag kommen. Dazwischen passieren noch viele Dinge, von denen haben wir auch schon gehört. Aber dieser Tag wird kommen. Aber, und das ist auch wichtig zu wissen, wenn das passiert, ist es keine Auslöschung. Das heißt nicht, dass jetzt auf einmal alles zurückkehrt zu dem vor 1. Mose 1,1 Zustand, wo es nur Gott gab und sonst nichts. Nein, wir wissen das nämlich aus Offenbarung 21, Vers 1, wo steht, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Wisst ihr, was der erste Himmel und die erste Erde ist? Das ist das hier. Das ist, wo wir jetzt sind. Das wird vergangen sein, aber es wird nicht einfach nur vernichtet werden, es wird neu geschaffen werden. Und dieser neue Himmel und diese neue Erde wird sehr ähnlich aussehen wie dieser Himmel und diese Erde. Nur mit dem ganz großen Unterschied, hört zu, den Rest von Offenbarung 21, 3 bis 5. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Gott wird mit den Menschen wohnen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wow, was für eine Hoffnung. Was für ein Ziel. Und Petrus macht nun deutlich, dieser Tag garantiert, der wird kommen. Und er wird bald kommen. Hör mal nur gut zu. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal Gedanken gemacht hast. Aber du bist ein ewiges Wesen. Jeder Einzelne von uns. Es gibt keine gewöhnlichen Sterblichen. Jeder ist als ewiges Wesen geboren. Ob Irrlehrer oder Gläubiger, ob Zweifler oder Atheist, jeder ist für die Ewigkeit. Du wirst nicht einfach nur vernichtet werden. Wenn du stirbst, gehst du nicht einfach nur in den Grund und dann ist einfach alles aus. Nein, entweder du wirst in dieser Welt als Gottes Kind leben, von der wir gerade gehört haben, als einer von denen, die mitscheinen in dieser herrlichen Welt. Oder du wirst in der Hölle sein, in dem ewigen Feuer, mit einem unsterblichen Körper, jeden Tag aufs Neue und jede Sekunde sterben, ohne zu sterben, für alle Ewigkeit. Und wie du dich heute entscheidest, entscheidet dich, ob du da bist oder dort. Versteht ihr, wie wichtig das ist? Das ist nicht nur irgendein intellektuelles Mambo-Jumbo. Irgendein religiöses Ding. Hier geht es um deine ewige Seele. Und du kannst hier wie ein trotziges Kind sitzen, wie ein Bock und sagen, das werde ich nicht machen. Ich werde meinen eigenen Weg gehen. Ich werde nicht auf ihn hören. Das macht mir sowieso alles. Ist mir sowas egal. Ich lebe mein Leben, mein Spaß und bis es dann vorbei ist. Freund, wenn du so lebst, das ewige Gericht ist für dich bereit. Und alles Ungerechte und alles Böse wird Gott richten. Alle gottlosen Menschen. Wir müssen nur darauf aufwachen und diese Lage wirklich ernst nehmen. Hier geht es nicht darum, wie ich maximal Urlaub und maximal Freude und maximal Spaß in dieser Welt haben kann. Hier geht es darum, dass wenn dieses Ende kommt, wo stehst du? Wo stehe ich? Wenn wir im Glauben stehen, wie die meisten von uns hier heute sind, dann habe ich wirklich etwas, für was ich dankbar sein kann, nicht wahr? Dann kann ich diesen Tag erwarten mit großer Freude. In den Offenbarungen 21, dann lesen wir sogar, dass Johannes davon schreibt, komm, Herr Jesus, nachdem er all das gesehen hat, das Ende der Welt, wie das alles mit Krachen vergeht und wie herrlich diese neue Welt ist, dann sagt er, komm, Herr Jesus, beeil dich, mach hin. Ich kann es kaum noch erwarten. Und auf eine Art und Weise kann ich es auch noch kaum erwarten. Weil wir alle haben es satt in dieser Welt. Voller Lügen und Ungerechtigkeit und Bosheit. Aber wenn du noch nicht im Glauben bist, dann möchte ich dir diese einen Worte noch mitgeben und dann schließen wir für heute. Die kommen aus Jesaja 55, 6 bis 7. Ein altes Buch. Der alte Prophet im Alten Testament. Und er schreibt für uns, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn. So wie er sich über ihn erbarmt, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Amen. Lass uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für diese wichtige, notwendige Erinnerung in einer vergehenden Welt, dass wir dein Wort ernst nehmen müssen, dass wir Acht geben sollen auf die Irrlehren und die verdorbenen Botschaften, Herr, von all diesen Menschen, die uns weismachen möchten, dass das Ende nicht kommt, sondern dass wir uns daran erinnern müssen, dass es definitiv kommt und dass es kommt mit einem Krachen und dass Gott, du mit aller großer Macht alles richten wirst, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir auf deinem Weg unterwegs sind, Herr, dass wir nicht falschen Ideen nachwandeln, dass wir nicht den Gelüsten wie dumme Tiere, die einfach nur ihren Ideen und ihre Zügellosigkeit nachgehen, wandeln in dieser Welt, sondern dass wir auf dich achten, auf dein Wort achten und schauen, dass wir in den Kampf gehen gegen diese Sünde, die uns jeden Tag versucht abzubringen von diesem Weg. Hilf uns, Herr, dass wir mit Freude auf dich schauen, dass wir wirklich sehen, dass der Tag, den du uns heute geschenkt hast, ein großes Geschenk ist, weil wir einen Tag haben, der uns näher an dich heranbringt. Dass wir aber auch so dankbar sein können für die Dinge um uns herum, Herr, für das Wetter, für das Essen, für die Luft zum Atmen und auch in dieser Zeit, in der wir noch leben, für die Sicherheit, die wir haben. Denn wir wissen, das kann alles auch schnell vorbei sein. Wir wollen aber unsere Augen auf dich richten, auf die Zukunft, die noch kommt. Nicht auf das, was um uns herum ist. Nicht die Zukunft in 5 oder 10 oder 20 Jahren, sondern wirklich die Zukunft in aller Ewigkeit. Und schenk uns, Herr, wahre, klare Gedanken. Und wenn du Gnade finden kannst über den einen oder anderen, der heute auch hier ist, der dich nicht kennt, dann schenk du ihm jetzt heute ein neues Herz.